What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Selbstorganisation gilt in vielen Agenturen als Heilversprechen. Flachere Hierarchien, mehr Eigenverantwortung, bessere Kultur. Gleichzeitig hört man häufig von Überforderung, endlosen Abstimmungen und dem leisen Zurückrudern. Die Berliner Markenagentur Stan Hemer hat sich sehr früh, nämlich schon 2017, bewusst auf diesen Weg gemacht und über Jahre Erfahrung gesammelt. Über massive Lernkurven und notwendige Korrekturen spreche ich heute mit Mitgründer und Geschäftsführer Andreas Weber. Vor Gründung seiner eigenen Agentur war er viele Jahre Creative Director und Mitglied der Geschäftsleitung bei Metadesign. Heute versteht Andreas sich als Sparringspartner für Marken, die den Mut haben, ihre Organisationen so weiterzuentwickeln, dass Strategie, Design und tägliches Arbeiten wirklich zusammenpassen. Also ganzheitliche Markenberatung. Lieber Andreas, ich freue mich sehr, selbst mehr über das Thema zu lernen und hoffentlich einen ganz ehrlichen Blick auf das Thema Selbstorganisation mit dir zu werfen.
Super. Hallo Kim, ich freue mich auch. Toll.
Du erzähl mal ein bisschen, weil ich find das spannend, freue mich sehr, dass wir zusammengefunden haben, über Stan Hemer, wie ihr damals auf die Idee gekommen seid, die Agentur zu gründen. Und wer überhaupt ihr seid.
Das ist immer so die erste Frage. Wer ist eigentlich Stan Hemer? Ist es ein Mensch? Was ist da für eine Person dahinter? Wir haben uns 2008 gegründet. Wir haben tatsächlich, also kurz vor Geburtstag, es ist der 15. Februar gewesen, 2008, also wir sind gerade mal 18 Jahre alt. Und wir haben zu viert gegründet. Das war Stefanie Kurz, Heike Schmidt und Matthias Ilgen und ich, Andreas Weber. Und so ist übrigens auch der Name entstanden. Dann haben wir das auch direkt mal geklärt. Das sind die Abkürzungen der Vornamen. Und daraus ist dieser neue Name entstanden. Und unsere Ambition, uns selbstständig zu machen, war wirklich, wir wollten es einfach mal selbst versuchen. Wir waren so lange in großen Agenturen, haben sehr viel Erfahrung gesammelt und die Idee war tatsächlich, lass uns doch einfach mal das jetzt selber in Angriff nehmen. Was bedeutet das selber, ein Unternehmen zu gründen, eine Marke zu gründen, sich darum zu kümmern? Und das hat uns wirklich angetrieben und hat uns gemeinsam auch interessiert. Und und daraus ist dann Stan Hemer entstanden.
Und sag mal, wie kompliziert sind Markenberater mit sich selber, wenn sie eine Marke oder Scratch neu entwickeln? Ist es so, ne?
Kim, es war wirklich ein Kraftakt. Ich würde mal sagen, die Namensfindung schon allein war wirklich ein Kraftakt. Aber sich dann wirklich eine eigene Marke zu verpassen, ich glaube tatsächlich, wir hatten drei Erscheinungsbilder am Anfang. Wir hatten auch drei unterschiedliche Namen. Zwei davon sind uns tatsächlich abgeschossen worden, damals von der Handelskammer. Also wir haben uns da ganz schön hingerobbt und sind da wirklich, haben alle Erfahrungen gesammelt, die man so macht, wenn man sich halt eben neu gründet. Ich würde jetzt mal sagen, so als kleines Startup-Unternehmen. Ja, das war schon sehr interessant. Genau.
Und ihr habt euch damals schon also ihr hattet wahrscheinlich alle den Background Markenberatung, Markendesign. Das heißt, ihr habt euch auch ganz gezielt als Markenagentur positioniert. Oder hat sich das über die Zeit dorthin entwickelt?
Nee, wir haben uns tatsächlich auch direkt schon so positioniert. Also unser Name war am Anfang auch Stan Hemer Agentur für Markenentwicklung GmbH. Kann man sich vorstellen, das kriegt man ja auch auf keine Visitenkarte. Aber gut, das hat sich dann geändert. Aber es war total klar, dass wir uns in dem Bereich Markenentwicklung bewegen werden und möchten. Und vor allen Dingen eben, ich nenne es jetzt mal, Unternehmungen unterstützen aus dem Bereich Wirtschaft, Kultur, Medien, die wir also Marken eben neu entwickeln oder eben weiterentwickeln. Das war uns klar von Anfang an. Ja.
Gut, das eine ist ja auch.
Ja, es war eine gute Mischung. Also wir waren, Stefanie wirklich von der Strategie, Heike und ich vom Design und Matthias wirklich aus dem wirtschaftlichen Kontext, aber auch vor allen Dingen aus dem Personalkontext. Und diese Kombination war einfach auch sehr toll. Nicht einfach, würde ich jetzt mal sagen, immer, rein von den Charakteren her, alle vier sehr stark und wirklich Persönlichkeiten, die da zusammengekommen sind. Aber der Herausforderung haben wir uns gestellt. Und das Interessante ist tatsächlich, dass wir uns von vornherein haben auch wirklich begleiten lassen. Das war fantastisch. Also wir haben einfach festgestellt, wenn wir hier uns weiter bewegen und weiterentwickeln wollen, auch im gesamten Prozess, dann brauchen wir Unterstützung. Und das waren so erste Einblicke in, ich nenne es jetzt mal Coachings, Beratung, Organisationsentwicklung. Also das waren so die ersten Gehversuche da drin. Und ja, und das war sehr, sehr hilfreich. Absolut.
Du, das war ja auch damals, finde ich, auch für die Zeit eurer Gründung eine sehr weitsichtige und ja auch moderne Sicht auf die Dinge. Ne? Also nicht zu sagen, okay, wir machen jetzt hier den Startup-Modus und stürzen uns rein und das Erste, was wir mal machen, ist Akquise, sondern gleich zu sagen, wir investieren in jemanden, der uns mit einem frischen Blick von außen und der entsprechenden Erfahrung auch begleitet. Nicht nur, weil das eine ist ja die Positionierung, die Kompetenzen, die Corporate Identity. Und das andere ist ja auch die Frage, wie wollen wir hier eigentlich zusammenwirken? Richtig. In welcher Struktur, mit welchen Rollen, mit welchen Verantwortlichkeiten? Und das ist so ein bisschen wie mit dem Thema Führung, da rutscht man so rein. Und gerade wenn man gründet, ja, weil sich richtig. Dann ja alles mit dem Laufe der Zeit skaliert, größer wird und irgendwann ist das wie ein Haus, wo man ständig irgendwo angebaut hat. Insofern fand ich das sehr weitsichtig, als du davon erzähltest. War das die Meta-Design-Schule, also dass ihr euch schon früh mit dem Thema auch Organisationen beschäftigt habt?
Also grundsätzlich denke ich, mit als Markenberater, auch als Designer, da braucht man auch keine Unterschiede machen, ist man natürlich automatisch mit Organisationen, mit Strukturen konfrontiert. Ne? Also das Gegenüber, das sind Unternehmen, das sind Marken und natürlich schaut man da drauf von außen und guckt, wie sind die denn aufgestellt, was haben die für Strukturen. Und also ich persönlich habe für viele DAX-Unternehmen gearbeitet und kann sich natürlich nicht vorstellen, wie hierarchisch das teilweise da auch zuging. Ne? Also wirklich sehr, sehr von oben nach unten geführt und sehr hart geführt teilweise. Also, und da guckt man dann natürlich schon hin und wir haben uns auch immer gefragt, wie wollen wir denn tatsächlich untereinander arbeiten, aber wie wollen wir auch mit unseren Auftraggebern zusammenarbeiten? Und wir sind dann sehr schnell auf so Werte gekommen wie Augenhöhe, partnerschaftlich, also wirklich so wertebasiert, auch wirklich respektvoll und so. Das war für uns tatsächlich, wir haben am Anfang auch ein Manifest geschrieben, da haben wir das einfach auch mal festgehalten. Was wollen wir gerne anders machen? Oder was treibt uns da auch an, es anders zu machen? Und das hat natürlich basiert auf diesen Erfahrungen, die wir da gemacht haben, die 10 Jahre davor. Klar.
Und sag mal, wie seid ihr mit der externen Begleitung vorgegangen? Also wie kann man sich das so vorstellen, wenn man gründet und dann eben auch gleich so einen Organisationsentwicklungsprozess startet?
Also mal ganz ehrlich, man lernt sich einfach nochmal neu kennen. Ich habe gedacht, ich kenne alle drei sehr gut oder wir haben untereinander gedacht, wir kennen uns sehr gut. Und sobald man dann wirklich anfängt, gemeinsam an was, wirklich was Eigenem zu arbeiten, stellt man fest, interessant, das habe ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Ah, ich habe gedacht, der kann das eigentlich. Also wir haben öfter auch darüber gesprochen. Und das dann wieder einzufangen und das wieder zusammenzubringen, ich denke, das war gerade am Anfang eine große Herausforderung, denn auch das waren einfach unterschiedliche Ebenen und unterschiedliche Erwartungen und unterschiedliche Kompetenzen. Und also da war unglaublich viel dann wirklich auch zu klären. Und diesen Klärungsprozess haben wir uns eben auch gestellt und immer wieder versucht, da dran zu bleiben und auch immer wieder daran zu arbeiten. Und das hat uns wirklich geholfen, auch über die Zeit. Und ich muss auch sagen, ich finde es großartig, dass man überhaupt fähig ist, heute über Jahre gemeinsam zu agieren und wirksam zu sein als Unternehmer. Und das hat uns wirklich geholfen, diese Begleitung. Also es war wirklich ein wie kann man sagen, also wirklich auch Beratung von außen geholt. Das war sehr hilfreich. Teilweise einzeln, teilweise zusammen, manchmal nur zu zweit. Also es hat auch immer wieder unterschiedliche Formen. Wir haben auch gewechselt in der Beratung. Manchmal gab es die Person, dann haben wir uns wieder jemanden anderen gesucht. Und so hat man auch immer wieder Vergleiche gehabt, neue Perspektiven, die uns natürlich geholfen haben, unseren Weg einzuschlagen. So.
Und jetzt ist ja unser gemeinsames Thema heute die Selbstorganisation. Also irgendwie Heilsbringer oder großer Fluch. Ich glaube, das klären wir heute hoffentlich in dem Gespräch. Jetzt hast du gesagt, ihr habt damals schon ein Manifest aufgeschrieben. War euch von Anfang an klar? Wobei ich glaube, ich habe ja auch gesagt, 2017 habt ihr dann auf Selbstorganisation gesetzt. Das heißt, das hat schon einige Zeit nach der Gründung gebraucht und ist ins Land gegangen, bevor ihr euch dafür aktiv entschieden habt. Wann war der Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, wir machen das jetzt mal? Also was hat euch inspiriert oder wo war der Schmerz auch so groß, dass ihr gesagt habt, wir wollen das jetzt nicht mehr so, wir machen es anders?
Da gab es unterschiedliche Anliegen. Also man fragt sich natürlich nach 8 Jahren Geschehen. Es gibt ja immer so diese Zahl 7 bis 8 Jahre, ne? Dann kommt ein Wandel oder eine Veränderung. So eine magische Zahl. Und sowas.
Da soll die Nase auch immer wachsen. Alle 7 Jahre wächst die Nase.
Alle. Ja.
Und die Ohrläppchen.
Ja, da. Moment. Das ist tatsächlich ein Punkt gewesen, dass wir gesagt haben, wir müssen in die Zukunft gucken und wir müssen hinschauen, also neben dem, dass uns diese Strategie, die Markenberatung, das Design, dass uns das hier wichtig ist, aber wie werden wir denn zukunftsfähig bleiben? Also wie schaffen wir das in den nächsten Jahren, uns so zu verändern oder uns so aufzustellen, dass wir dem, was da draußen auch los ist, im Markt, in der Branche, in den Aufgaben, die auf uns zukommen, in der Technologie, alles das, was vor uns steht, wie bleiben wir da eigentlich relevant? Das war das eine Thema. Das andere Thema war natürlich auch Effektivität. Also man sind ja dann auch gewachsen in diesen 8 Jahren, aber man kann sich natürlich auch vorstellen, sowas wie Meetings, Meetingstrukturen. Man hat da so seine Trampelpfade gehabt. Ne? Das hat sich dann so eingeschlichen. Prozesse waren dann auch schon so ein bisschen komplexer und schwieriger. Und das raubt unglaublich viel Zeit. Und wir haben gedacht, vielleicht ist das einfach auch ein Weg, da mal drauf zu gucken, zu sagen, können wir durch eine neue Struktur, indem wir uns auch neu organisieren, können wir uns einfach da effektiver ausstellen. Das war das andere. Und letztendlich ging es auch darum, um Entlastung. Also wir waren unglaublich aktiv, wir waren fast in allen Projekten mit drin, immer in unterschiedlichen Konstellationen, aber das sind natürlich auch, das bedeutet einfach die ganze Zeit Präsenz, 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 sowohl in den Projekten als auch in der Akquise. Also diese 3 Themen, Zukunftsfähigkeit, würde ich sagen, Effektivität und Entlastung, das stand im Kern. Und das war, haben wir uns umgeschaut, ich weiß es noch genau, wir haben uns dann überlegt, wie können wir das machen. Es gab auch so ein paar Auslöser. Zuerst haben wir 4 uns das uns da umgeschaut für uns und haben dann einfach festgestellt, Moment, eigentlich wollen wir doch weg von diesen ganz klassischen Hierarchien. Wir wollen eher uns öffnen und vor allen Dingen auch die Mitarbeiter, wirklich Mitarbeitenden auch reinnehmen und gemeinsam mit ihnen daran arbeiten. Und sonst fängt es ja gar nicht an zu fliegen. So, ne, dann egal, welche Schritte wir da eigentlich machen. Also es ist ja schön, wenn wir da im Hinterzimmer was kreieren, aber eigentlich gehört die ganze Agentur dazu. Und diese Erkenntnis war unglaublich wichtig für uns in der Agenturentwicklung, weil das bedeutete eben auch, wie machen wir das eigentlich? Und wie kriegt man das hin, damals dann schon fast 25 Menschen, wie kriegen wir die eigentlich dahin, zuerst mal darüber zu informieren, was uns bewegt, wo wir hinwollen, was das bedeutet. Aber dann auch so ein bisschen die richtige Methode oder das richtige Werkzeug zu finden, da dann auch hinzukommen. Und auch da haben wir dann tatsächlich Partner gefunden. Kim, Geld unterbrichst mich, wenn ich irgendwie. Ich könnte da.
Du, ich finde meine Slots. Mach dir keine Sorgen um mich. Das ist gut. Du erzählst genau. Bist gerade so ein gutes
Slot. Das fand ich super. Das ist. Ja, das war irgendwie ein großes Thema. Und wir sind dann auf dieses Solography gestoßen und haben gedacht: Mensch, das ist dieser ganzheitliche Ansatz, dieses flexible, holokratische Betriebssystem, das könnte was total Spannendes sein. Es ist in Kreisen organisiert, weiß noch nicht, was das bedeutet und was das für Auswirkungen hat, aber klingt zuerst mal toll, also es klingt zuerst mal wie so ein modulares System und also man denkt dann auch schon so ein bisschen an Chemie, wo es ja letztendlich, also es kommt ja tatsächlich auch aus diesen, ich sage jetzt mal, übergeordneten Strukturgedanken, das ist ja auch schon älter, diese Idee, das ist in den 70er Jahren, aber das hat uns irgendwie gereizt. Wir haben gedacht, wir wollen uns das mal anschauen. Also, und es wurde ja auch immer so beschrieben, als Rollen werden dann wirklich optimal besetzt. Also man hat wirklich Projektorganisation, kompetenzbasiertes Arbeiten war ein Thema, spannungsbasiertes Arbeiten, das klingt alles so unglaublich toll. Und wir dachten, let's go. Wir gucken uns das an, wir schauen uns das an. Integrative Entscheidungsprozesse, strukturierte Meetings, das hat uns auch natürlich total angesprochen. Es klingt alles nach Optimierung, nach Verbesserung. Feedback-Kultur, agile Projekte, also all diese ganzen Themen. Juhu, würde ich mal sagen, toll. Genau das ist es doch. Mir war damals nicht bewusst, tatsächlich, und ich finde dieses Fluch- und Segen-Thema ganz gut, mir war damals nicht bewusst, was das bedeutet. Was das für Auswirkungen
hat. Was ihr losgetreten habt.
Was wir da angetreten haben. Also, und das ist ja auch damals, man muss auch dazu sagen, es gab noch nicht so wahnsinnig viele Unternehmen, die diesen Weg gegangen sind. Also gerade auch in der Agenturwelt waren wir tatsächlich mit die Ersten, die wirklich sich auf so einen Weg gemacht haben. Und ja, spannender Prozess auf jeden Fall. Aber was es konkret bedeutet, wir haben, ich kann mal so ein paar Sachen aufzählen, dann wird dir wirklich schwindelig, was wir alles so gelernt haben, mitgetragen haben, verändern wollten, verändert haben, angestoßen haben. Das fing an bei Weiterbildungsetats für Mitarbeitende, Mitarbeiterinnen etabliert haben, Prozesse nach Bedürfnissen implementiert haben, Kreismodelle aufgebaut. Das fing an mit Kompetenzkreise, das geht weiter mit Projektkreise. Wir hatten Einzelrollen definiert, die Meetingkultur wurde verändert. Es gab plötzlich Steuerungsmeetings, es gab plötzlich Sync-Meetings, es gab plötzlich Kreisgründungen für die Projekte. Wir hatten sogar Projektausschreibungen jetzt intern. Also man konnte sich bei uns dann tatsächlich auf Projekte oder kann sich auch was wir immer noch haben, auf Projekte bewerben intern, ne? Die dann ausgeschrieben. Wir haben Agenturtage implementiert, einmal im Quartal, alle zusammen, immer so einen halben Tag bis 6 Stunden einfach zusammengesessen, über Themen geredet, über die Selbstorganisation gesprochen. Also, oder andere Themen, einfach ein Wissenstransfer oder eine Plattform, um zusammenzukommen. Onboarding-Prozesse haben wir verändert. Wir haben Lead-Funktionen etabliert, also Lead-Funktionen in diesen Kreisen drin, also nicht auf Partnerebene, sondern eben auf wirklich Projekt- und Kreisebenen. Wir haben Feedback-Kultur etabliert. Wir haben die Mitarbeitergespräche, die Struktur angepasst der Mitarbeitergespräche, selbst die Bewerbungsgespräche. Plötzlich haben wir darüber dann eben auch gesprochen. Wir sind selbst organisiert, so. Was natürlich auch eine Außenwirkung hat. Wir haben Entscheidungsprinzipien genutzt. Wir haben das spannungsbasierte Arbeiten etabliert. Kann ich auch noch ein paar Worte dazu sagen.
Du musst wahrscheinlich so eine Art Glossar noch mal anbieten, angefangen bei den Kreisen. Das würde mich noch mal interessieren, dass du noch einmal das Modell hinter dieser Kreislogik im Holacracy-Ansatz erklärst. Ich glaube, da können vielleicht nicht alle Zuhörenden was mit anfangen.
Das ist, ja, also mal grundsätzlich, was ich alles aufgezählt habe, da wird ja schwindelig. Ne? Also
ist mir jetzt auch ein bisschen auf jeden Fall.
Gut, dass du unterbrochen hast, es gab noch mehr. Nee, ich kann es wirklich sagen, ich fange mal tatsächlich mit den Kompetenzkreisen an. Also Kompetenzkreise bedeutet wirklich, da kommen alle Menschen zusammen, die eben, ich sage jetzt mal, eine ähnliche Kompetenz haben. Zum Beispiel Strategiekompetenz, Designkompetenz, Projektmanagement. Es gibt da drin aber auch dann Einzelrollen zu definieren. Wer hat zum Beispiel den Hut auf bei der Organisationsentwicklung, ist ein Thema. Also all diese Sachen, die werden definiert. Die Idee ist wirklich, den Wissensaustausch darin zu fördern, ne? Die Kompetenzen zu stärken, sich immer mal wieder regelmäßig zu treffen, um Themen zu besprechen, Neues zu besprechen, über die Projekte zu diskutieren, über die Qualität der Arbeit zu sprechen. All diese Sachen findet in diesen Kompetenzkreisen statt. Die Projektkreise, die richten sich natürlich ganz stark nach den Auftraggebenden. Das heißt, ein Auftraggeber kommt und was ist es für eine Aufgabe, die zu lösen ist? Und nach dieser Aufgabe bilden sich eben dann auch die Projektteams. Wir haben es Kreise genannt, die Projektkreise. Die können auch wechseln, ne? Also die Leute, die da drin sind. Manchmal braucht man ja auch in so einem Prozess dann plötzlich eine andere Kompetenz oder muss sie von außen ergänzen. Dann kommen die auch in diese Projektkreise rein. Also so funktioniert es wie so ein, ich nenne es mal agiles, flexibles System, wie das dann zusammenkommt. Mhm. Interessant ist dann tatsächlich die Diskussion, wer übernimmt dann die Verantwortung eigentlich in so einem Kreis? Wer hat den Lead in so einem Kreis? Wer ist verantwortlich für die Entscheidungen? Haben wir ein Entscheidungsprinzip basisdemokratisch oder gibt es einen Einzelentscheid oder all diese Sachen werden dann da auch festgelegt? Und das sind diese Themen, das ist eine Kreisgründung tatsächlich. Da wird sowas dann auch festgelegt in den Teams.
Also, das heißt auch,
das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, es ist nicht so kompliziert.
jeder Kreis könnte im Prinzip durch die eigene Kreisgründung auch einen anderen Ansatz verfolgen. Also mal gibt es einen, der immer den Hut auf hat, dann gibt es einen anderen Kreis, wo es immer basisdemokratisch organisiert und entschieden wird. Ja, das heißt, es ist wirklich der Gruppe überlassen, wie sie sich organisiert.
Richtig. Die Zielsetzung wird festgelegt. Was ist die Zielsetzung für den Auftraggeber? Was ist die Zielsetzung für uns? Hierbei ist dann HEMA. Welche Rolle möchte dieser Kreis auch spielen? Was wird den Kreis auch antreiben? Also man kann da sehr, sehr tief gehen. Aber das Allerwichtigste ist wirklich, wer hat welche Rolle, mit welcher Aufgabe und wer trägt was zu der Zielsetzung bei? Also das ist so der wichtigste Teil. Das klar zu machen und das klar zu tun, das ist das Kernstück eigentlich von so einer Kreisgründung.
Und sagen wir, wie haben eure Mitarbeitenden reagiert, als ihr das angestoßen habt und als ihr dann auch sie mehr und mehr in die Verantwortung der Selbstorganisation genommen habt? Weil nicht jedem liegt das ja, ne? Das muss man auch dazu sagen.
Nein, das haben wir dann auch festgestellt. Also wir sind da vorne weggerannt und und das ist gut und so, ne? Und manche sind auch da einfach total dabei gewesen und gesagt, das klingt toll und lass uns das versuchen. Und es gab tatsächlich einfach auch so eine schwankende Akzeptanz, nenne ich es jetzt einfach mal, in der Mitarbeiterschaft, dass es Selbstorganisation, ehrlich gesagt, ich will das gar nicht, ich will diese Verantwortung gar nicht übernehmen. Ich will einfach nur arbeiten, gib mir was zu tun und ich mache das. Und dann setze ich das um. Es hat für mich persönlich lange gedauert, das zu akzeptieren, zu sagen, auch diese Menschen brauchen wir in unserer Agentur. Nicht jedem liegt so eine Struktur. Und doch haben, so, ich sage jetzt mal, solche Kompetenzen Platz. Und das hat eine Weile gedauert. Am Anfang dachte ich so, oh, das könnte scheitern, das ist schwierig. Interessanterweise gibt ja auch so Geschichten, dass viele dann auch Unternehmen verlassen, ne, wenn so neue Strukturen oder neue Organisationsstrukturen etabliert werden. Das war bei uns tatsächlich nicht der Fall. Ich glaube, die Neugier war zu groß. Es war damals zu groß, wir wollen das wissen, wir wollen da hingucken. Was passiert da? Das sind alle wollen. Und wir waren jetzt nicht so riesig. Also wir sind jetzt kein Laden, der irgendwie 1300 Mitarbeiter hat, sondern wir waren ja damals so knappe 30 und man geht da nochmal so ein bisschen anders damit um. Ich frage mich manchmal, ob dieser ganze Prozess, den wir da angestoßen haben, war das nicht zu viel? Wollten wir zu viel? War das nicht einfach auch eine totale Überforderung? Jetzt aus heutiger Sicht würde ich sagen, auf jeden Fall. Und zwar nicht nur für Mitarbeitende, sondern tatsächlich auch für uns. Wir haben lange gebraucht, um dann zu sagen, Moment, wir brauchen jetzt mal so ein bisschen low-hanging fruit, die uns einfach helfen. Ich brauche jetzt mal ein Erfolgserlebnis. So. Und die haben wir dann wirklich rauskristallisiert, auch gemeinsam mit den Mitarbeitern. Und dann fing das so langsam an zu leben. Aber das dauert.
Das dauert. Naja, gut, ich verstehe das schon, ne? Diesen ganzheitlichen Anspruch zu sagen, jetzt hat man mal alle Felder durchdrungen. Wahrscheinlich hattet ihr Frédéric Laloux auch gelesen und die einzelnen Beispiele da drin versucht zu antizipieren und so weiter. Und wie du schon sagst, das klingt ja auch erstmal alles sehr erstrebenswert. Die Frage, und das liegt mir auch die ganze Zeit oder liegt mir auf der Zunge zu fragen, wie ging es euch damit? Weil das eine ist ja zu sagen, wir finden das cool, wir wollen, dass der Druck auch von uns runtergeht, auf jedem Spielfeld mitspielen zu müssen. Und dann hast du ja aber gegründet, aus dem Freiheitsstreben heraus, die Dinge so tun zu können, wie du sie für richtig hältst und so aufbauen zu können, wie du sie für richtig hältst. Und plötzlich kannst du nicht einfach reingrätschen und Sachen entscheiden, ne? Egal ob es jetzt das Design betrifft, das markenstrategische Fundament, Personalentscheidungen, Gehaltserhöhungen, alles ist dem basisdemokratischen Prinzip untergeordnet. Wie geht's so vier Gründern damit?
Also ich denke, was uns alle so wirklich beschäftigt hat, die Geduldsspanne. Das ist ein Thema. Das kann es nicht schneller gehen? Wo sind jetzt die Erfolge? Gibt es einen wirtschaftlichen Erfolg? An was misst sich das? Also all diese Sachen, das hat uns schon sehr irritiert. Also ich kann jetzt auch hauptsächlich nur von mir sprechen, aber dieses Thema Zeit und Geduld zu haben und den Raum zu geben. Und das hat mich sehr viel Kraft gekostet, sehr viel Energie. da auch loszulassen, auch Verantwortung loszulassen, abzugeben. Hat natürlich auch ein Thema wie Kontrollverlust. Ist auch was. Vorher war das immer so ganz klar, wer, wie, wo. Und man verlässt sich, na, man guckt da nochmal drauf oder hat irgendwie nochmal ein anderes Thema. Aber dieses, die Kontrolle, das, auch wenn man es immer schon versucht hat, das hier auf Augenhöhe zu machen, es entsteht dieses Gefühl. Das darf man nicht wegdenken. Das ist, man ist tatsächlich auch einfach verantwortlich. Und diese Verantwortung bedeutet auch, und das ist noch was anderes, nicht nur die Verantwortung, ist Führung ist das Thema. Ich habe das Thema Führung unterschätzt.
Also, und das ist ja witzig, nur weil man denkt ja, es gäbe weniger Führung durch das Prinzip der Selbstorganisation. Aber du sagst, um den Rahmen zu halten, braucht es im Prinzip exzellente Führung wahrscheinlich.
Absolut. Also durch, ich sag mal so, durch eine Neuorganisation oder so eine Umstrukturierung, das heißt nicht, dass das ein Ersatz für Führung ist. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, wir haben sogar noch mehr gelernt über dieses Thema. Denn überall findet Führung statt. Ob das in der Geschäftsführung ist, ob das in den Projektteams ist. Was bedeutet das eigentlich? Auch Führung zu vermitteln, also nicht nur selber ausführen, sondern auch zu vermitteln, ist einfach eine, wo lernt man das? Nirgends lernt man Führung. Außer man tut es selbst. Und das sind so Themen, die, das hat uns auch niemand beigebracht. Das sind so Dinge, die lernt man da draußen nicht. Da kann man noch so Ausbildung in der Organisationsentwicklung machen, wenn man diesen Prozess nicht selbst durchgemacht hat und nicht selbst Unternehmer oder unternehmerisches Denken grundsätzlich hat, dann fehlt dieser Bezug. Und das ist was ich sehr unterschätzt habe. Dann, was auch noch ein Thema ist, was uns beschäftigt hat, ist die Wirkung nach außen. Da stelle ich mir mal meine Frage, würde ich das eigentlich noch mal so machen? Also sehr mit sich beschäftigt gewesen, sehr intern beschäftigt gewesen. Aber was bedeutet eigentlich so eine neue Struktur mit unserem Gegenüber? Für die, was bedeutet das?
Für die Kundenseite,
und
meinst du?
Zum Beispiel, oder auch grundsätzlich in der Branche. Oder wie erzähle ich das eigentlich? Wie hat man eigentlich noch diesen Anknüpfungspunkt? Und das ist ein sehr spannender Punkt, dass wir festgestellt haben, sind eigentlich Unternehmen überhaupt bereit, sich auf solche Meetings einzulassen?
Das ist mir erst bewusst geworden. Sag mal schnell, was würde es bedeuten, sich auf so ein Meeting, also was heißt, sich auf so ein Meeting einzulassen? Also dadurch, dass ihr so sehr strukturierte Meetings gemacht habt oder durch die Art der Konstellation und Zusammensetzung der Meetings? Also keine GF und Inhaber-Attention und all diese Dinge, die möglicherweise auch bei so einer Positionierung, wie ihr sie habt, natürlich enorm wichtig waren.
Ja, es ist, also ich bringe mal zwei Beispiele. Das eine ist, viele, viele Auftraggebende möchten ja, erwarten nicht, dass da plötzlich dann Menschen sitzen, die das gemacht haben, die das Wissen auch haben, denn sie möchten mit der Geschäftsführung sprechen. Ne? Das ist so der Klassiker. Wo ist denn die Geschäftsführung? Das ist das eine. Also da fängt es dann schon mal an, überhaupt im Dialog, also die fachliche Auseinandersetzung, die wird dann plötzlich holprig, weil die Erwartungshaltung von außen ganz anders ist. Da geht es dann wirklich darum, ich möchte den Chef sprechen. Das ist schon mal die erste Konfrontation. Das andere ist, natürlich haben wir dann, wenn wir solche Meetings dann auch strukturiert haben, organisiert haben, da gibt es dann plötzlich sowas wie ein Check-in oder ein Check-out, ne, was jetzt heute in aller Munde ist. Aber Entschuldigung, 2017 mit einem Check-in zu kommen bei einem, metallproduzierenden Unternehmen, wo ein Geschäftsführer am Tisch sitzt, wo es eigentlich darum geht, jetzt hier mal bring mal das Logo an den Start. So. Und dann fängst du an irgendwie, okay, ich habe hier meine Check-in-Frage mitgebracht, wie sind wir heute da? Bla, keine Ahnung, irgendwas. Dann guckt ich mit großen Augen, dann das ist mit dem Weber eigentlich los. Also,
was hat der genommen?
Was geht? So. Also, das sind so Kleinigkeiten, aber ich habe jetzt dazu aber auch gute Beispiele, weil viele waren davon auch sehr inspiriert. Also man muss immer die beiden Seiten sehen. Ne? Manche Unternehmen sind sofort darauf angesprungen. Die fanden das großartig. Sie fanden das toll, dass man plötzlich in Meetings wirklich Punktlandung zur Zeit, das Ergebnis da ist. Man hat intensiv daran gearbeitet. Es wurde strukturiert, moderiert. Die Zielsetzung war klar. Also all diese ganzen Sachen, die wir so geschärft haben in diesem Prozess, davon haben auch viele profitiert und das fanden auch viele ganz toll. Also, und
kann ich mir vorstellen, absolut.
Ja, also bis hin zu, können wir uns dazu mal treffen? Wir würden das gerne in unserem Team auch etablieren. Also es geht dann tatsächlich sehr weit. Ja. Aber da gibt es so einiges, also was ich unterschätze.
Der Ursprungsschmerz von euch war ja eben auch dieses, wir wollen eigentlich nicht das Bottleneck sein, wir möchten nicht, dass das alles so auf uns lastet. Am Ende auch eine Frage der ja, Effizienz und Effektivität, denke ich. Wie war dann eure Rolle? Oder besser gesagt, wie ist die Rolle einer Geschäftsführung in einem solchen selbstorganisierten Modell? Also was waren eure Aufgaben?
Also wir haben natürlich gesagt, es gibt zwei Themen, die in der Geschäftsführung einfach wichtig sind. Das ist einmal die wirtschaftliche Komponente und das sind natürlich auch die Personalkomponente. Und das ist beides sehr, sehr wichtig, da wirklich den Überblick zu haben und auch wirklich immer dran zu sein. Denn das war ja auch unser Ziel. Wir wollten ja auch auswählen, mit wem wir zusammenarbeiten wollen. Ne? Also das sowas aus der Hand zu geben, das war uns undenkbar. Das wollten wir nicht. Genauso die wirtschaftliche Komponente. Nach wie vor natürlich das Thema Akquise. Also wenn es jetzt um Rollen geht, dann würde ich mal sagen, wir hatten diese Kontakte in die Branche, aber eben über die Branchen hinaus. Wir haben Netzwerke aufgebaut gehabt. Ne? Also das sind auch so Erfahrungswerte im Bereich Akquise. Die sind natürlich präsent und wir waren da immer in den Prozessen oder auch in den Themen drin. Wir sind auch in Projekten. Also vier Gründer zu haben, die dann plötzlich nicht mehr billable sind, das funktioniert auch nicht. Das funktioniert in so einer Größe auch wirtschaftlich nicht. Also wir waren auch in Projektarbeiten drin, aber das heißt nicht, dass ich die Kernverantwortung hatte oder die Hauptverantwortung in dem Projekt. Ich hatte tatsächlich mal ein Projekt, da war ein Praktikant von uns im Lead, weil der so großartig war in diesem Thema und der hat es so gut durchgeführt. Es war jetzt kein Riesenprojekt, aber ich habe mich damit total wohl gefühlt. Ich fand es richtig toll. Und es waren so erste Erlebnisse, wo man dann auch anfängt zu verstehen, aha, so müsste es ja eigentlich funktionieren. So. Aber diese Rollen, ja, Unternehmenskommunikation ist auch noch ein Thema gewesen, ne? Für uns Unternehmenskommunikation, wo wir natürlich immer, die jetzt heute ja auch immer wieder präsent sind. Ja.
Und Führung, du hast es ja natürlich eben auch gesagt, die also was hat es für eine Außenwirkung, ne? Und auch dieses Thema, wie sehr ist man mit sich selbst beschäftigt? Bei all den Dingen, die du eingangs aufgeführt hast, ne, denkt man, okay, Wahnsinn, also 60% der Zeit dieser Organisation ist auf die Beschäftigung mit sich selbst, mit den Strukturen, Rollen, Verantwortlichkeiten und Prozessen draufgegangen, in Anführungsstrichen. Das ist, kann ja auch ein wertvolles Invest sein. Du hast jetzt rückblickend gesagt, es war auch zu viel. Vielleicht dreht man sich dann auch zu sehr um sich selbst und beschäftigt sich zu sehr mit sich selbst. Was würdest du sagen, jetzt seid ihr fast 10 Jahre später, also im 10. Jahr, nachdem ihr das losgetreten habt. Was seid ihr heute für eine Organisation?
Ich würde sagen, wir sind nach wie vor eine selbstorganisierte Organisation. Wir haben tatsächlich ein paar Themen gestrichen. Wir haben ein paar Themen
verantwortlich. Sag mal, was du gestrichen hast. Interessiert
mich. Also was ich tatsächlich gestrichen habe, ist diese total verkrampfte Meetingstruktur zum Beispiel. Also die Meetings an sich, wir hatten zu viele. Da ein Steuerungsmeeting, da noch was. Also vieles läuft viel mehr wieder über den Tisch, dass man irgendwie sagt, können wir das mal ganz kurz besprechen? Wir brauchen da irgendwie, müssen da dran schrauben. Ne? Wir brauchen eigentlich die Kompetenz nicht mehr. Das geht dann viel schneller. Es war so wahnsinnig konstruiert am Anfang. Und ich denke, da haben wir viel dazugelernt. Es ist alles wieder ein bisschen straffer, wieder ein bisschen kleiner. Wir holen auch in der Kommunikation, finde ich, nicht mehr so wahnsinnig aus. Also wir haben es geschafft, doch noch nicht ganz, würde ich sagen. In der Feedback-Kultur fehlt da noch was, aber wir versuchen so klar wie möglich auch die Kommunikation hier zu etablieren. Das ist wirklich was, was toll funktioniert hat. Was ich tatsächlich auch schwierig finde, ist, sich permanent nur damit auseinanderzusetzen. Auch mal wieder den Fokus auf die Projekte zu lenken, auf die Führung in den Projekten zu lenken. Also die Selbstorganisation hat unglaublich viel Raum eingenommen und da haben wir mal ein bisschen die Luft rausgelassen. Und das war ganz gut. So ein bisschen Salamitaktik. So jetzt bitte eins nach dem anderen. Wir gucken uns eins nach dem anderen an. Und das ist auch das Learning daraus. ich würde das nicht einfach nur noch so überstülpen. Ich finde, es war keine Transformation, sondern es fühlte sich irgendwann für mich an wie, haben wir uns jetzt eigentlich neu gegründet oder was? So, also das ist schade, es war nicht alles schlecht, was wir gemacht haben. Und diese Analyse direkt am Anfang und das genau anzuschauen, was ist gut? Mit wem haben wir es hier zu tun? Wer sind die Menschen um uns rum? Ist das überhaupt machbar? Das ist ein Thema, was ich komplett anders machen würde. Heute.
Würdest du dir mehr Zeit geben oder würdest du es, also es ist wahrscheinlich die Salami-Taktik, wie du es eben gesagt hast, also nicht sagen, am Anfang wir haben 20 Handlungsfelder und jetzt schicken wir alle in alle Richtungen und übernehmen uns möglicherweise auch bei diesem Versuch, sondern wir starten mal und machen eigentlich Test and Learn und gehen iterativ in diesen Prozess.
Absolut. Ich würde tatsächlich überlegen, was machen wir wirklich zuerst, um auch, es braucht Erfolgserlebnisse. Man braucht am Anfang auch gerade, wenn man sich auf so einen Weg begibt, dann ist es wichtig, auch ab und zu mal so einen Effekt zu haben. Ne? Und sagen, ah, guck, das funktioniert echt cool, das ist super. Also es ging sogar so weit, dass wir durch das auch ein eigenes Wikipedia aufgebaut haben. Für einen Laden, der 25, 30 Mann groß ist. Wir hatten eine Struktur. Die Selbstorganisation ist beschrieben gewesen. Bis hin zu, wo kannst du hier essen gehen um die Ecke? Bis unfassbar. Also ein Umfang, wo ich dann sage, lass uns doch einfach zusammen Mittagessen gehen. Ich erzähle dir alles. So, das ist, also es kriegt so eine andere Nähe auch und so eine Einfachheit, die wirklich toll ist. Und das ist, denke ich, heute total wichtig, das wieder erleben, zusammen sein, mehr zusammenbringen, nicht in dieser Konstruktion zu verhaften, sondern es wirklich leben und zum Erleben bringen. Das ist, glaube ich, so ein Kernthema. Ja.
Du hast eben auch gesagt, Andreas, bei diesem Beispiel, ne, wie man dann so den Meeting-Check-In macht und wie sind wir heute hier und der Kunde schon denkt, okay, was ist jetzt mit dem los? Mhm. Es suggeriert ja manchmal auch, dass Selbstorganisation ein Kuschelkurs ist. Alle haben sich lieb, alle diskutieren alles total basisdemokratisch aus. Wer eine Gehaltserhöhung bekommt, bestimmt die Gemeinschaft und so weiter. Dann denkt man ja, okay, ist der netteste Haufen der Welt, aber können die sich ehrliches Feedback geben? Wie gucken die auf Qualität und Exzellenz und auch Leistungsbereitschaft? Was sind da deine Erfahrungen? Kauft man sich das dann mit ein, dass es ein Kuschelkurs wird?
Es ist tatsächlich, also der Kuschelkurs ist wirklich ein guter Begriff. Also das Erste, was ich sagen würde, ist, Selbstorganisation ist keine Selbstverwirklichung. Das ist wirklich ein Irrtum, dass man irgendwie denkt, oh, da kann ich alles machen, was ich will und so. Ne? Wir hatten vorhin das Thema Führung. Das ist schon mal das Allererste. Und Kim, kannst du dir vorstellen, ich bin ja selber auch Gestalter, wie schwierig das manchmal ist für Gestalter, da auch mal so ein bisschen abzulassen, mal zu sagen, okay, nochmal Konzentration. Ich muss mich hier jetzt nicht verwirklichen. So, das ist... Das ist wichtig. Man sitzt gemeinsam an einer Aufgabe und an einem Auftrag. Das ist das eine. Kuschelkurs. Am Anfang habe ich wirklich sehr gelitten darunter. Gelitten, weil ich so das Gefühl hatte, wo ist eigentlich unser klares Feedback, unser direktes Feedback? Wir waren doch eigentlich nie böse zueinander. Also warum dieses Thema gewaltfreie Kommunikation? Also was ich hier jetzt beobachte oder was ich jetzt... Muss ich das jetzt vorschieben oder kann ich nicht einfach sagen, wow, das ist ganz schön rot, was du da machst. Sollen wir mal drüber reden, ob das überhaupt passt? Also muss man das irgendwie so verpacken? Das meine ich mit Konstruktion so dahinter. Und da habe ich schon mal das Gefühl gehabt, schade, gerade im Kreativen ist es unglaublich wichtig, anzuecken, impulsiv auch manchmal zu sein. Also sich da auch zu vertrauen und ruhig auch mal so anzuecken, diese Auseinandersetzung einfach auch mal auszuhalten. Und plötzlich, da hatte ich schon mal zeitweise das Gefühl, oder haben wir jetzt irgendwo haben wir was verlassen. So. Okay. Das wird mir jetzt ein bisschen zu weich. Mhm. Also da fängt man, und plötzlich kommen dann so Befindlichkeiten. Diese Befindlichkeiten. Daraus kann man aber sehr viel lernen. Und wenn man das mal selber reflektiert, wie schnell man doch, ich selbst auch, wie schnell man doch angefasst ist, sobald Kritik kommt, ob gute, wie auch immer, sobald man Feedback bekommt, was ein bisschen in eine negative Richtung geht oder gefühlt in eine negative, da geht man so eine Abwehrhaltung und so. Deswegen sage ich auch immer, es geht nicht nur darum, Feedback zu geben, sondern es auch anzunehmen. Und das haben wir nicht gelernt in diesem Prozess. Wir haben nie darüber gesprochen, wie nehme ich das eigentlich an? Und da hat mir was anderes geholfen. Ich habe mal so eine Coaching-Ausbildung gemacht, wirklich auch da dann fähig zu sein, nachzufragen, wie meinst du das? Mhm. Es reicht mir nicht, wenn einfach sagt, ja, Entschuldigung, aber der Entwurf ist Mist. Ich möchte wissen, warum. Was genau daran ist Mist? Können wir darüber, also dann auch die Bereitschaft zu haben, sich zu öffnen, um dem nachzugehen. Und da entstehen meist auch gute Dinge. Also Kuschelkurs, ich würde mal sagen, gab's. Ich glaube, wir haben sie hinter uns gelassen.
Das ist gut. Lustig, wo du das mit der gewaltfreien Kommunikation erzählt hast. Ich habe tatsächlich mal ein Buch darüber gelesen, weil mich das sehr interessiert hat. Auch so im Zuge der Erziehung meiner Tochter, weil ich auch dachte, wie schafft man zu erziehen, ohne dass man so Drohszenarien aufbauen muss und immer wieder sozusagen diesen gleichen Schmerzpunkt drückt und so weiter. Und ich habe dann auch, ich fand das alles super interessant, aber ich habe danach gedacht, wenn ich so mit meiner Tochter rede, dann habe ich das Gefühl, wir sind, es ist keine familiäre Bande, sondern es ist irgendwie alles so gestelzt, konstruiert, distanziert dadurch auch. Und ich finde auch, du hast gesagt, Emotionen gehören in unsere Branche. Emotionen sind ja auch zutiefst menschlich. So, und absolut. Manchmal sagt man auch einfach, du, ich war jetzt gerade echt ein bisschen platt, wie du mir jetzt 10-mal über den Mund gefahren bist. Das darf man, glaube ich, sagen. Oder muss man nicht sagen, was das ich jetzt genau wahrgenommen so habe, ist, dass du mich 10-mal unterbrochen hast. Das hat mich gestört, weil man kann es auch einfach mal sagen.
Das finde ich eben auch. Und das ist ja auch Feedback. Also da auch so eine Lebendigkeit aufrecht zu erhalten, das finde ich wichtig. Das sind alles Impulse. Das sind alles Impulse, damit man selber wachsen kann, sich verändern kann, lernen kann. Ich habe kürzlich wirklich eine Frau beobachtet, die ihre Tochter, es war in der U-Bahn, also wirklich, ich würde jetzt mal sagen, inhaltlich war alles richtig. Die Art und Weise hat mir nicht gefallen. Also so, ne? Aber letztlich, die Botschaft war eigentlich klar. Das Kind war natürlich überfordert durch die Art. Aber man kann auch mal hingehen und sagen, du, Entschuldigung, jetzt war ich ein bisschen zu laut oder ich ziehe das nochmal zurück, komm, tut mir leid. Also auch dann die Größe zu haben, das wahrzunehmen und mal wieder zu sagen, oh, sorry. Das ist menschlich. Und das müssen wir einfach lernen.
Andreas, jetzt also haben wir deswegen, ja gesagt, ihr seid fast im 10. Jahr nach der Selbstorganisation. Ihr habt viele Höhen und Tiefen durchgemacht. Ihr habt eine steile Lernkurve, wie du sie auch, vielen Dank da auch für deine Offenheit, jetzt sehr gern mit den Zuhörenden geteilt hast. Zum Abschluss vielleicht so, was sind die Sachen, was sind die Säulen des Prinzips der Selbstorganisation, die du heute für absolut sinnvoll und wertvoll empfindest und auch bei euch nach wie vor etabliert hast?
Die größte Säule ist Vertrauen, aus meiner Sicht. Das gegenseitige Vertrauen in das Fachliche, in das Menschliche, also wirklich in das auch Persönliche, auch in das Zwischenmenschliche, da wieder zu vertrauen, das ist wirklich ein großes Thema, finde ich. Mut ist für mich ein Thema. Mut zu haben, sich Spannungen zu stellen, sich Auseinandersetzungen zu stellen, um dann wirklich das auch nach außen zu tragen. Also wirklich eine Energie nach außen zu tragen. Mhm. Denn ich finde tatsächlich mehr denn je, gerade jetzt, wo doch so viel in der Schieflage ist da draußen, liegt so an uns auch. Und das ist das Nächste, die Kreativität. Man seid kreativ und flexibel, auch in diesen Prozessen, auch in der Selbstorganisation. Denn das ist das, was wir da draußen im Moment brauchen. Denn das ist inspirierend und das ist das, was da draußen auch ankommen muss. Und wenn das nicht wir tun, wir Kreative in den Agenturen oder die da so nah dran sind, die Gestalter, wer denn sonst? Ich sage immer, hallo, Kreativwirtschaft, wir haben einen Auftrag. Kreativität ist ein Auftrag, das ist nicht einfach nur eine Gabe. Mhm. Und das gehört eben auch zur Selbstorganisation. Versucht zusammenzukommen, seid gemeinsam und arbeitet gemeinsam an den Themen. Mhm. Und das finde ich, das ist auch so ein bisschen ein Schrei in die Branche, muss ich ehrlich gestehen. Wir müssen wieder mehr zusammenkommen. Und das ist Selbstorganisation auch. Mhm. Nicht jeder Einzelne.
Ich denke auch, was dazugehört. Jetzt könnte man sagen, oh Mist, hätte ich das alles vorher gewusst, dann hätte ich das irgendwie anders gemacht und hätte mich auf die richtigen Dinge konzentriert. Ich merke das an mir selbst, dass man das selber auch machen muss, um es besser verstehen zu können. Also man muss leider da durch, um diese Erfahrung zu sammeln, um daraus den Mehrwert zu ziehen und es dann in die richtige Richtung zu lenken. Wichtig ist natürlich, innezuhalten und sich selbst zu hinterfragen und auch die Größe zu haben, auch gegenüber den Teams zu sagen, pass auf, es gab hier gewisse Punkte, das war einfach eine falsche Annahme meinerseits. Oder ich habe euch zu viel zugemutet oder ich habe mir zu viel zugemutet. Also auch da ein Stück weit die Größe zu haben, Schwäche zu zeigen und das zu korrigieren, finde ich extrem wichtig. Und es ist so lustig, als ich damals bei KNSK anfing in der Geschäftsführung, habe ich auch all das gemacht, wo man im Nachhinein sagt, ja klar, musst du dir das machen. So, wir laden alle ein und alle dürfen jetzt mal mitdiskutieren, was sie an der Agentur verändern würden und was sie schon immer anders machen wollten und so weiter. Und ich weiß noch, wie einer der Gründer damals sagte, Gott, das ist nicht dein Ernst, was machst du denn da? Die sollen arbeiten. Und dann dachte ich so, nee, das muss doch so sein, das ist jetzt die moderne Art zu führen und den Leuten zuzuhören und so. Und meine Erkenntnis ist, es ist schon, also die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Es geht schon darum, einen gewissen Rahmen herzustellen, in dem Sachen möglich sind, weil es auch eine Sicherheit gibt. Wenn du alles in Frage stellst und an die Teams zurückspielst, wovon wahrscheinlich die Hälfte der Leute sagt, ich will einfach einen coolen Job machen. Dafür, oder noch mehr, ich habe mich für diese Branche deswegen entschieden. Ja. Aber meine Erkenntnis war, ich musste das irgendwie selbst machen. Und ich habe mich kürzlich bei einem der Gründer auch, wie soll ich sagen, für meine Uneinsichtigkeit entschuldigt zu Beginn und habe gesagt, ja, weißt du was, damals hat es nicht Unrecht, ich musste es trotzdem selber machen. Da haben wir beide gelacht, das war schon irgendwie schön.
Aber das sind genau, Kim, das ist ein Thema. Also ich habe kürzlich tatsächlich mit einem Organisationsentwickler, Berater darüber, Transformationsberater gesprochen. Der hat selbst nie ein Unternehmen gehabt. Der ist selbst nie gescheitert. Der hat diesen Prozess selbst nie gemacht. Der kennt alle Tools, kennt alle Methoden, alles, das ist da. Aber die eigene Erfahrung, die ist so Gold wert. Das ist wirklich in solchen Prozessen Gold wert, weil sonst kann man gar nichts mehr verändern. Man ist immer in diesem, das wäre das Ideal. Ja, was ist denn das Ideal? Was ist das Reale? Und das ist eigentlich das, was mir tatsächlich dann Sicherheit gibt, wo ich wirklich denke, alle schreien nach Freiheit. Was wünschen wir uns? Wir alle nur noch 3 Tage, aber bei gleichem Gehalt. Jetzt mal so als Beispiel.
Was ist ja nicht aus der Luft gegriffen, ganz da durchaus. Nee.
Was hat das für Konsequenzen? Was bedeutet das? Also dann auch mal zu konfrontieren und mal zu sagen, und was ist denn dann mit deinem Wunsch nach Sicherheit? Weil die ist ja auch da. Ich will Freiheit, aber ich will Sicherheit. Das ist ja so. Ich denke immer, dreh's doch mal um. Denk doch zuerst mal vielleicht, was ist eigentlich die Sicherheit da drin? Was kann ich selbst dazu beitragen? Weil das ist dann auch Freiheit. Also das ist so ein bisschen, plötzlich geht es dann in eine eigene Verantwortung. Ja. Und das finde ich, das auch immer mal wieder zu reflektieren, ist wirklich gut. Und zu sagen, was brauche ich wirklich, damit ich mich wohlfühle und trotzdem frei genug agieren kann. Und oftmals muss man es nur umdrehen. Ja. Bloß nicht zurück, denke ich immer. Kein Rückzug, das ist Stillstand. Vorwärts. Ich möchte auch alle ermutigen.
Das finde ich gut. Das ist ein tolles Schlusswort, Andreas. Ich danke dir sehr für das offene Teilen eurer Learnings und die Transparenz mit allen Ups und Downs, die das genommen hat. Das hat großen Spaß gemacht und ich glaube, ganz viele Zuhörer haben sich wahlweise wiedergefunden, denken jetzt nochmal über gewisse Vorhaben nach oder sind dankbar auch fürs Teilen der Lernkurve.
Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Kim.
Ganz toll. Ja, auch.